Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Nationalsozialismus, dokumentierte Grundlage der Politik von Israels Regierungschef Netanjahu. Eine lesenswerte Arbeit darüber mit Bezügen auf viele Originalquellen wurde soeben von der Schweizer Internetplattform Senora.org veröffentlicht. Der Link zu diesem Audio führt zu diesem Artikel. Die meisten Informationen und Namen waren für mich völlig neu. Ich habe mich dann auch noch bei anderen Quellen umgesehen und fasse hier meine Erkenntnisse zusammen. Der erste Name, Wladimir Zev Jabotinsky. Er war ein russischer Zionist und Schriftsteller. Und er war Gründer der jüdischen Legion, die im Ersten Weltkrieg von Großbritannien aus operierte, sowie der Begründer des nationalistischen und insbesondere des revisionistischen Zionismus. Die von ihm 1923 verwendete Metapher einer eisernen Mauer aus jüdischen Bajonetten, die zwischen Arabern und Juden errichtet werden müsse, charakterisiert nach Meinung von Historikern immer noch Elemente israelischer Politik gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Wir merken uns den Namen Jabotinsky und kommen jetzt zum Wirken seiner Ideen in Zeiten des Faschismus unter Hitler und Mussolini. Die Beziehungen zwischen den revisionistischen Zionisten und den Faschisten auf der einen Seite und den Nazis auf der anderen Seite sind als solche noch nicht untersucht worden. Die Beziehungen der Nationalsozialisten zu den Juden waren nie völlig feindselig. Reinhard Heydrich ging es bei der Organisation der Endlösung nicht darum, alle Juden zu vernichten, sondern nur diejenigen, die sich nicht für Rassentheorien gewinnen ließen und die nicht ein jüdisches Reich schaffen wollten. Von 1933 bis 1939 erlaubten die Nazis deutschen Juden die Auswanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina unter der Bedingung, dass sie ihr Eigentum in Deutschland verkauften und dessen Wert in Form von deutschen Exporten nach Palästina zurückerhielten. Die revisionistischen Zionisten waren die Hauptbefürworter dieses Abkommens, bekannt als das Havara-Abkommen oder Transferabkommen, das von der Mehrheit der Diaspora aber verschmäht wurde. Im April 1935 erlaubten die NS-Behörden dem von Jabotinsky unter Mussolini in Italien gegründeten Betar schwarze Uniformen zu tragen, da sie diese Bewegung als die beste Unterstützung für diese Vereinbarung ansahen. In einem Interview in Josef Goebbels Tageszeitung Der Angriff verteidigte der revisionistisch-zionistische Bankier Georg Kareski im September 1935 die Nürnberger Rassengesetze. Er erklärte, dass sie in die gleiche Richtung gingen wie die von den revisionistischen Zionisten vorgeschlagenen Gesetze. Zitat: Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 scheinen mir zusätzlich zu ihren verfassungsmäßigen Bestimmungen ganz in die Richtung einer solchen gegenseitigen Achtung der Eigentümlichkeit jedes Volkes zu gehen. Die Unterbrechung des durch Mischehen geförderten Auflösungsprozesses vieler jüdischer Gemeinden ist aus jüdischer Sicht sehr begrüßenswert. Für die Etablierung einer jüdischen nationalen Existenz in Palästina sind diese Faktoren, Religion und Familie, von entscheidender Bedeutung. 1936 hatte Jabotinsky in einem Interview mit der kommunistischen Zeitung Neue Massen erklärt, Zitat: Der Revisionismus ist naiv, brutal und primitiv. Du gehst auf die Straße und nimmst irgendeinen Mann, einen Chinesen, und fragst ihn, was er will. Und er wird dir zu 100% antworten: Wir wollen ein jüdisches Reich, so wie es italienische oder französische Imperien im Mittelmeerraum gibt, wollen wir ein jüdisches Reich. Palästina muss die Heimat von 10 oder 12 Millionen Juden sein. Die Zionisten träumten von einer jüdischen nationalen Heimstätte, die revisionistischen Zionisten von einem jüdischen Imperium. In der Nachkriegszeit verschanzten sich die revisionistischen Zionisten im Mossad unter der Autorität von Itzhak Shamir. Sie begingen unter dem Schutz der CIA während des Kalten Krieges verschiedene Verbrechen in Lateinamerika, in Afrika und in Asien. Zu dieser Zeit rekrutierten sie für sich den ehemaligen Kommandeur der SS-Spezialeinheiten Otto Skorzeny. Obwohl Benjamin Netanyahu sich nie auf eine Beziehung mit Wladimir Jabotinsky berufen hatte, stellte er Jabotinskys Nachfolger Itzhak Shamir immer als seinen Mentor dar. Netanyahu, der sich immer geweigert hatte, über Groß-Israel zu sprechen, erwähnte es aber am 23. August 2025 in einem Interview in i24 News auf Hebräisch. Er beantwortete Fragen des Journalisten Sharon Gall. Dieser gab ihm ein Amulett, das nicht auf der Leinwand zu sehen ist, und das eine Karte des gelobten Landes, die Karte von Groß-Israel, darstellt. Dann fragte er ihn, ob er sich der Idee nahe fühle. Provokativ antwortete der Ministerpräsident, er fühle sich mit einer historischen und spirituellen Mission betraut und hänge sehr an der Vision eines Groß-Israels. Und jetzt zum Schluss noch diese Information. Benjamin Netanyahu ist einer der Söhne von Benjamin Netanyahu, dem Privatsekretär von Wladimir Jabotinsky. Einer dieser Söhne, Jonathan Netanyahu, wurde als Leiter der bei der Befreiung der Geiseln von Entebbe eingesetzten Einheit getötet. Offenbar ein weiterer wichtiger Grund für Netanyahus Palästinenser-Hass.